Technik funktioniert. Gut. Ja, ich bin Familienvater und spiele gerne ein Spiel mit meinen Kindern. Nämlich das Spiel heißt, ich sehe was, was du nicht siehst. Und ich dachte mir, heute Morgen spiele ich das Spiel mal mit euch. Und frage euch mal, was ihr seht, zu einem Blatt Papier, was hoffentlich auch die ganz hinten alle erkennen können. Und zwar ist das hier das Blatt Papier. Ich halte es euch mal vor die Augen und ich frage euch mal, was seht ihr hier vorne? Ja, habe ich ja gehofft, dass diese Antwort kommt. Ja, also ich denke, wir sehen einen schwarzen Punkt, aber schon eine weitere Antwort. Es ist nicht nur ein schwarzer Punkt da, sondern es ist viel mehr weißer, oder nicht, wahr? Auf diesem Blatt Papier, aber es ist ein schwarzer Punkt, der da ist und der sichtlich ist, aber ganz viel weiß auch. Und ich denke, wir alle sehen gerne den schwarzen Punkt als erstes, aber wir übersehen gerne all das Weiße, was auch da ist, was vorhanden ist. Vor ein paar Wochen haben wir mit der Predigtreihe zum 1. Korintherbrief begonnen. Und Martin hat uns in der Einleitung und in den ersten drei Versen mit hineingenommen in die Entstehung der Gemeinde. Und da wurde schon deutlich, dass der schwarze Punkt bei den Korinthern, bei der Gemeinde in Korinth, kein kleiner war wie auf diesem weißen Papier, sondern er sah eher so aus, dieser schwarze Punkt bei der Gemeinde zu Korinth. Also viel, viel größer. Es gab viel Probleme, es gab viel Schwierigkeiten in dieser Gemeinde. Und das haben wir schon auch in der Einleitung gemerkt. Aber interessant ist, dass in den ersten neun Versen des ersten Korintherbriefes Paulus nicht zuerst den schwarzen Punkt sieht und ihn anspricht, sondern er sieht das ganze Weiße drumherum und was Gott in seiner Gnade in dieser Gemeinde bewirkt hat. Und dafür dankt er seinen Gott. Und deshalb lautet auch das Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen: Danke Gott für seine Werke an deinen Geschwistern. Danke Gott für seine Werke an deinen Geschwistern. Ihr habt ein Mitschreibblatt mit ausgeteilt bekommen und es sind einige Werke, die wir heute sehen werden. Und ihr seid eingeladen, hier mitzuverfolgen und auch diese Dinge zu ergänzen. Lass uns den Text aufschlagen. 1. Korintherbrief sind wir, Kapitel 1, die Verse 4 bis 9 lese ich. 1. Korinther 1, die Verse 4 bis 9. Jetzt sagt der Apostel Paulus: Ich danke mein Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. In ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allen Wort und aller Erkenntnis, wie denn das Zeugnis des Christus und euch gefestigt worden ist. Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Lass uns nochmal stille werden und lass uns nochmal beten. Ihr könnt sitzen bleiben. Unser Vater im Himmel, wir danken dir für dein kostbares Wort, was du uns geschenkt hast. Danke für alle Ermutigung, die wir auch heute schon gehört haben. Und wir bitten dich um dein Wirken unter uns, auch wenn wir dein Wort anschauen. Wir bitten dich um Verständnis und dass dein guter Heiliger Geist uns lehrt und uns führt in alle Wahrheit und dass du in allem Gnade schenkst. Amen. Der 1. Korintherbrief. In den ersten neun Versen ist einleitend zu sagen, zeigt Paulus den Gläubigen auf, wer sie sind. Nämlich, wie wir auch letztes Mal schon gelernt haben, heilig, geheiligt und Heilige. Und der Rest des Briefes vom 1. Korintherbrief basiert auf dieser Grundlage, ihr seid heilig, deshalb verhaltet ihr euch jetzt heilig, wie es eurer Stellung gemäß ist. Lebt dementsprechend. Und in Versen 4 bis 9 fasst Paulus zusammen, in Kapitel 1, in welchen Punkten ein Christ besonders gesegnet ist. Und er spricht in den Versen in kein Wort von Sünde. Ja, er wird Sünde noch ansprechen müssen, denn das Leben der Christen in Korinth war alles andere als ihrer heiligen Stellung gemäß. Aber bei ihrer Unheiligkeit beginnt Paulus nicht. Er beginnt erstmal Gott zu danken für seine Werke an den Korinthern. Er fasst diese in drei Aspekte zusammen. Einige beziehen sich auf die Vergangenheit, auf den Moment, in dem sie Christus als Herrn und Heiler und angenommen haben. Andere beziehen sich auf die Gegenwart und ihr jetziges Leben in Christus. Und wieder andere haben zukünftige Auswirkungen und kommen dann zu tragen, wenn Jesus Christus wiederkommen wird und wenn wir zu ihm nach Hause gehen werden. Also in der Vergangenheit haben wir Gnade erfahren, in der Gegenwart werden uns Gaben geschenkt und unsere Zukunft in Christus ist gesichert. In 1. Korinther 2, Vers 12 sagt Paulus, dass Gott hat uns einen Geist geschenkt, um die Dinge zu erkennen, die uns von Gott geschenkt sind. Um die Dinge wirklich wahrzunehmen und zu erkennen. Lass uns diese Geschenke Gottes ansehen. Was sind es für Werke Gottes, die Gott uns und anderen Christen geschenkt hat und für die wir unseren Herrn immer danken können? Das Erste und Grundlegende ist, was wir sehen, ist die Gnade Gottes, die ihnen gegeben ist. Die Gnade Gottes, die ihnen gegeben ist. Vers 4 nochmal. Ich danke mein Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Die erste Segnung ist die Grundlage von allem anderen, die Gnade der Erlösung. Wenn jemand sein Leben bewusst Jesus anvertraut und übergibt und ihn annimmt, empfängt er die Gnade Gottes. Und das ist ein Unterschied zu der Gnade Gottes aus Vers 3, die Paulus den Korinthern wünscht für alltägliches Leben. Jedoch die Gnade Gottes, die den Korinthern gegeben ist, sie ist in der Zeitung der punktuellen Handlungen abgeschlossen. Sie ist ihnen gegeben. Sie ist abgeschlossen. Sie hatten das unverdiente Geschenk der Gnade Gottes erhalten von Gott. Und die Gnade Gottes gehörte damit ihnen, obwohl einige von ihnen in ihrem alten Leben wie in Sodom und Gomorra lebten. Denn in Kapitel 6, Vers 11 schreibt er, Paulus, wie manche vor ihrer Wiedergeburt als Unzüchtige, als Götzendiener, als Ehebrecher, als Knabenschänder, Diebe, Habsüchtige, Räuber, Lästerer und so weiter leben. Aber in Vers 11 sagt er in 1. Korinther 6, Vers 11, und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, aber ihr seid geheiligt, aber ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Und dafür ist Paulus Gott von Herzen dankbar für diese Gnade, die sie empfangen haben. Danksagung war damals etwas Übliches in einem Brief. Wie eine Rede begann auch ein Brief meist mit einer Einführung, in der die Adressaten positiv erwähnt wurden. Und auf diese Weise versuchten auch die Briefschreiber, die Gunst der Leser zu gewinnen. Aber wenn wir bei den Versen genau hinsehen, lobt und dankt Paulus nicht den Korinthern, weil sie so vorbildlich waren, sondern er lobt und dankt sein Gott. Und mag es in Korinth aussehen, wie es will, das Dasein der Gemeinde war das Wirken der herrlichen Gnade Gottes in Christus Jesus. Über allem steht die Gnade Gottes, die den Korinthern gegeben ist und die sie zu Heiligen machte. Trotz der vielen Probleme in der Gemeinde, sie fiel nicht aus der Gnade Gottes. Und in Anbetracht ihres sündigen Lebens ist das ein starkes Bekenntnis eigentlich zur Unverlierbarkeit des Heils. Denn die Gnade Gottes ist ein unverdientes Geschenk, was Gott nicht einfach wieder nimmt, wenn wir sündigen. Und wir sündigen oft. Aber Gott nimmt es nicht wieder. Es ist unverdientes Geschenk. Und wenn Gott uns seine Gnade schenken würde, sie uns aber später wieder entzieht oder wegnimmt, dann wäre es nicht Gnade, die in der Schrift gelehrt ist. Gnade ist eine unverdiente und dauerhafte Vergebung Gottes. Ganz anders kennen wir das aus den Religionen dieser Welt. Damals erzählte sich die griechische Mythologie, dass Sisyphus, ein schwerer Name, Sisyphus, okay, danke. Der war nämlich der König von Korinth. Als er durch den Stolz die Götter entzürnt hatte, dazu verurteilt wurde, einen Riesenstein auf einen Berg hinaufzuwälzen. Aber jedes Mal, wenn er den Gipfel erreichte, dann rollte der Stein wieder herab und er musste sein mühseliges Werk wieder von vorne beginnen, um irgendwie zu versuchen, die Götter zu besänftigen. Und wie wir noch sehen werden, hatten die Christen in Korinth auch ein ganz großes Problem mit Stolz. Ganz großes Problem gewesen in der Gemeinde. Und das war für einen heiligen Gott ein ernsthaftes Problem. Und deshalb musste Paulus durch Gottes Willen das Problem angehen. Aber Paulus beginnt nicht damit, mit diesem Problem. Denn ihr unheiliges Leben hat nichts mit ihrer Stellung zu tun, die sie durch die Gnade Gottes haben. Nein, die Korinther hatten es nicht mit dem launischen Gottvater Zeus zu tun, sondern mit einem gnädigen und mit einem liebenden Gott. Und die Gnade Gottes, sie war ihnen gegeben. Und wie wunderbar ist es auch für uns Christen zu wissen, die wir in Christus sind heute. Wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun. Nicht, dass wir dadurch unsere Sünde oder die der anderen Christen irgendwie kleinreden wollen. Nein, aber unser Stand ist sicher in unserem Herrn Jesus Christus, sofern er in unseren Herzen wohnt. Lass uns mal zu Jesaja 54, Vers 10 unsere Bibeln aufschlagen. Denn das wird ja auch schon im Alten Testament gelehrt, wo Jesaja spricht zu einem ganz unheiligen und sündigen Volk. Und er sagt in Jesaja 54, Vers 10, Jesaja 54, Vers 10, ein schöner Vers, da heißt es, denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, sagt Gott, und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Wie wunderbar. Für alle, die in Christus sind, wird die Gnade Gottes nicht weichen von ihnen. Und das ist unfassbar, nicht wahr? Wenn wir auf unser Leben ansehen, wenn ich mein Leben ansehe, mein Versagen, mein Sündigen, und ich frage mich oft, wie geht das, dass Gott mich immer noch in Gnade ansehen kann? Wie funktioniert das? Und Gott sagt, meine Gnade ist dir gegeben. Sie ist dir immer gegeben. Du kannst sie nicht wegmachen. Du kannst sie nicht auslöschen. Du kannst sie nicht verdienen. Wir können sie nicht erkaufen oder zurückerstatten. Und wir können sie auch nicht verlieren. Sie ist uns gegeben, als wir Jesus Christus angenommen haben. Gnade ist so wunderbar, ihr Lieben. So herrlich, diese Gnade, worüber wir uns freuen können, an so einen wunderbaren, gnädigen Gott. Und dafür kannst du Gott immer danken in deinem Leben. Und das ist auch bei deinen Geschwistern der Fall. Du kannst immer danken, dass ihnen die Gnade Gottes gegeben ist. Auch wenn sie wie du unvollkommen sind, auch wenn sie vielleicht in der Vergangenheit an dir schuldig geworden sind, auch wenn sie wie du viele Nöte und Fehler und Versagen haben, für die sie zu tadeln und zu ermahnen sind, es hebt den Dank für die Gnade Gottes in ihrem Leben nicht auf. Und das darf eine Gemeinde wissen in Korinth von dem Apostel Paulus, dass er allezeit Gott dankt für die Gnade Gottes, die ihm gegeben ist. Und das zeigt den edlen Charakter des Apostel Paulus, der darauf bedacht war, etwas in den anderen zu finden, für das er Gott danken konnte. In folgenden Versen entfaltet Paulus die Gnade Gottes, die den Korinthern gegeben ist. Und durch die Gnade Gottes sind die Korinther auch zweitens Sie sind reich in Christus. Sie sind reich in Christus. Vers 5 noch einmal in 1. Korinther 1. Da heißt es, in ihm seid ihr in allem reich gemacht worden, in allem Wort und aller Erkenntnis. Seht, die Gnade Gottes beschenkt einen Menschen und sie macht ihn wirklich in allem reich, auch wenn er vielleicht materiell gesehen arm ist. Der Ausdruck reich gemacht kommt nur an drei Stellen im Neuen Testament vor und wird von der Zeitform als eine einmalige Handlung beschrieben. 2. Korinther 8, Vers 9 kennt ihr den bekannten Vers. Denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, der reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Jesus, er wurde für uns arm, damit wir durch den Glauben an ihn reich werden. Und die Gnade Gottes hatte die Korinther wirklich reich gemacht. In der wahrscheinlich größeren korinthischen Gemeinde, da gab es viele Sklaven, die wirklich nicht viel hatten. Und wenn wir 1. Korinther 1, 26 bis 28 ansehen, dann sehen wir, dass die meisten Gemeindemitglieder der Korinther aus der unteren sozialen Schicht der Stadt kamen und gläubig wurden. Aber auch sie sind reich in Christus durch die Gnade Gottes. Wie in Sprüche 10, 22 es heißt, der Segen des Herrn allein macht reich und eigenes Mühen tut dem überhaupt nichts dazu. Paulus bestimmt im Vers 5 konkreter, wie sich der Reichtum der Gnade Gottes in ihrem Leben zeigte. Wie? Sie waren reich, auch in allem Wort und aller Erkenntnis, sagt er. Es sind zwei Geistesgaben, die er hier nennt, und die spielen in Korinth eine große Rolle. Beim Wort geht es um das Wort, mit dem Gottes Wahrheit verkündigt werden. Die Gemeinde in Korinth, sie hatte viele gute Redner, die Gottes Wort weitergeben konnte. Und das war für die Gemeinde wichtig, denn es war ja noch eine Zeit, wo der Kanon noch nicht abgeschlossen war. Also sie hatten noch nicht, wie ihr heute, die Bibel auf ihren Schoß liegen. Und deshalb war diese Geistesgabe zentral für die Erbauung der Gemeinde und auch für die Rettung von Menschen, dass das Evangelium gepredigt wurde. Nur die falsche Anwendung dieser Gabe führte dazu in Korinth zu Problemen der Unordnung. Das werden wir auch noch sehen. Aber in ihrem Zusammenkommen als Gemeinde, da war es nicht still oder da war kein Schweigen da oder Verlegen, weil niemand etwas sagte. Sie waren eine lebendige Gemeinde, in der viele Brüder zur Auferbauung aller Gottes Wort weitergeben konnten. Das war ein Reichtum in der Gemeinde, für die der Geist Gottes sorgte und für die man danken kann, wenn es in einer Gemeinde so ist. Sie waren auch reich in aller Erkenntnis, griechisch in aller Gnosis. In ihrer Umwelt war Erkenntnis groß in groß. Die Philosophie florierte im alten Griechenland. Und auf das waren die Menschen wirklich stolz, die Philosophie, die Erkenntnis. Aber bei der Erkenntnis der Gemeinde ging es nicht um Philosophie und Lehren von Menschen, sondern um Erkenntnis im Wort Gottes. Und durch die Gabe hatten manche in der Gemeinde die Fähigkeit, Gottes Wort richtig auszulegen und auch schwierige Fragen zu beantworten. Und wie das Wort weitergeben, ist auch Erkenntnis vom Wort Gottes eine Geistesgabe, was aber auch immer Stückwerk bleibt. Aber auch interessant, die Erkenntnis führte bei den Korinthern zu einem großen Problem, denn das machte sie zu was? Das machte sie sehr, sehr stolz. In 1. Korinther 8, Vers 1 heißt es, die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Es machte sie sehr stolz, diese Gabe. Und diese Gemeinde, sie litt unter Stolz. Sie litt unter einem großen Mangel an Liebe, ohne selbst die größten Gaben nichts sind. Aber sie wurden reich gemacht in Christus und durch seine Gnade. Aber es muss richtig zur Anwendung gebracht werden. Sie müssen den Reichtum richtig nutzen, nicht für ihre eigene Ehre, sondern für die Ehre Gottes müssen sie nutzen. Und wenn nicht, sind sie mit reichen Menschen zu vergleichen, die wie ein Bettler leben. Und auch wenn wir verschiedene Gaben haben als Christen, in denen Gottes Geist wohnt, ist uns alles geschenkt, was wir wissen und verstehen müssen. Das Evangelium ist uns geschenkt. Das Wort Gottes ist uns geschenkt. Der Geist Gottes ist uns geschenkt, damit wir fruchtbar sein können für unseren Herrn. Und Gott hat uns genug offenbart in sein Wort. Und er gibt uns ausreichendes Verständnis, um der Welt seine Wahrheit zu verkündigen. Wir haben sein Wort, wir haben seinen Geist. Und diese Dinge kann der natürliche Mensch nicht verstehen. Denn es ist ihm eine Torheit und er kann es nicht erkennen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Aber Gott hat es von den Weisen und Klugen verborgen und es den Unmündigen offenbart. Und allein der Gläubige hat er erleuchtet mit der Kenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und Gott, er hat uns alle Worte gegeben. Wir sind reich in Christus durch seine Gnade. Aber wir müssen unseren Mund schon selber öffnen, wenn wir Gottes Wort weitergeben wollen. Und wir müssen auch Erkenntnis uns mühen im Wort Gottes, um uns das anzueignen, um Dinge zu erkennen. Wir sind aus Gnade errettet, aber wir sind aus Gnade auch begabt worden. Und in Christus sind Christen, jeder Christ, er ist reich in ihm. Das war das zweite Werk Gottes, was Paulus aufzeigt. Das dritte Werk, was er deutlich macht, ist das Zeugnis des Wirken Gottes in ihrem Leben. Vers 6 nochmal in 1. Korinther 1. Wie denn das Zeugnis des Christus unter euch gefestigt worden ist, sagt Paulus. Seht, die Tatsache, dass die Korinther die Gaben Wort und Erkenntnis besaßen, war eine Bestätigung des Handeln Gottes in ihrem Leben. Es war ein Zeugnis, dass Christus in dieser Gemeinde wirkte. Und als die Apostel nach Korinth kamen, da kamen sie nicht mit vielen Worten oder mit hoher Weisheit, ihnen das Geheimnis Gottes zu verkündigen, sondern sie nahmen sich allein vor, Jesus Christus zu predigen, als den Gekreuzigten. Und Paulus selber kam in Schwachheit und mit viel Furcht und mit viel Zittern nach Korinth. Doch der Geist Gottes wirkte durch seine Predigt in Kraft. Lass uns mal zu Kapitel 2 gehen. Die Verse 3 bis 5, da sagt der Apostel Paulus, Erste Korinther 2, Verse 3 bis 5, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und vielen Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in überredenden Worten der Weisheit, sondern in der Weisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft beruhe. Gottes Geist wirkte in den Korinthern. Und Gott sorgte dafür, dass sein Wort im Herzen der Korinther Wurzeln schlug. Und Paulus erkannte die Gemeinde sehr gut. Er war 1,5 Jahre in Korinth gewesen, um zu evangelisieren, um die Christen aufzubauen. Und auch nach seinen Weckungen wurde das Zeugnis des Christus befestigt. Sie hatten also das Zeugnis des Christus gehört, sind Glauben angenommen und Gott bezeugte ihnen, dass sie wirklich errettet waren, indem er ihnen Gaben schenkte. Und die Gaben konnten sie einbringen. Es war alles ein Zeugnis, dass Christus wahrhaftig in ihren Herzen wirkte. Seht, eine Bekehrung geschieht ja im Herzen eines Menschen. Und das sehen wir nicht. Wir sehen nicht ins Herz und wir wissen nicht, was da geschehen ist. Aber es wird sich irgendwie im Reden und Handeln nach außen zeigen, als Zeugnis für Christus, wenn wirklich ein Mensch sich bekehrt hat zu Christus. Früchte der Bekehrung werden irgendwie zu sehen sein. Und wenn das gar nicht der Fall ist, dann besteht schon die Frage, wir dürfen nicht urteilen, aber es besteht die Frage, ist ein Mensch wirklich wiedergeboren? Hat eine Wiedergeburt stattgefunden? Nur ein Beispiel von vielen. Wenn sich jemand zum Beispiel bekehrt, aber dann überhaupt keinen Zug zu den Gläubigen hat, zu einer Gemeinschaft, zu einer Gemeinde Jesu, zur Gemeinschaft mit anderen, dann muss man sich fragen, was ist falsch? Warum ist es so? Warum hat er keinen Zug zu einer Gemeinde? Sieh, für die ersten Christen war es nach ihrer Wiedergeburt selbstverständlich, in einer verbindlichen Gemeinschaft, in einer Gemeinde zu sein, dort zu sein, wo Gott ist. Unter den Gläubigen wohnt. Und dort zu sein, wo, was Gott über alles liebt, seine Gemeinde, seine Kinder, die sich versammeln als seine Gemeinde. Und es war keine Frage, es war ein Merkmal von Kindern Gottes. Etwas ganz Selbstverständliches. Es ist heute nicht mehr so selbstverständlich, dass Christen einer Gemeinde angehören. Aber Gottes Wort möchte uns verändern. Es möchte Wurzeln schlagen in unserem Leben. Zum Zeugnis für Christus, für die Menschen um uns herum. Dass Christus uns verändert, das möchte er bewirken. Und zu seiner Ehre, unser Leben, das ist zu seiner Ehre und es sich nach außen zeigt. Und das war bei den Korinthern der Fall mit ihren Gaben. Und dafür dankt Paulus Gott. Und das war das dritte Werk in ihrem Leben. Das vierte Werk, was Paulus nennt, sind die Gnadengaben in ihrem Leben. Die Gnadengaben. Vers 7a sagt Paulus, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel. Die Gemeinde zu Korinth wirklich reich war, führt Paulus in dem Vers weiter aus. Vom Zeugnis für Christus leitet Paulus mit daher zu den Gnadengaben über. Zwei von ihnen, nämlich Wort und Erkenntnis, hat er bereits schon genannt. Aber die Gemeinde, sie hat wirklich keinen Mangel an Geistesgaben, die Gott ihnen geschenkt hat. Sie waren wirklich reich darin. Auf alle Gaben wird Paulus noch in Kapitel 12 bis 14 eingehen. Aber interessant ist hier, dass Paulus positiv die Gnadengaben hier nennt. Und aber etwas nicht, und das ist sehr interessant. Er nennt die Gnadengabe, aber er nennt nicht die Früchte des Heiligen Geistes, wie er das zum Beispiel bei anderen Gemeinden tut und für die er Gott dankt. Bei den Thessalonichern zum Beispiel konnte Paulus danken für den Glauben und der Liebe in der Gemeinde. Lass uns mal zu 2. Thessalonicher 1, Vers 3 gehen. 2. Thessalonicher 1, Vers 3 sind ähnliche Worte an die Gemeinde zu Thessalonich. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Gemeinde zu Thessalonich: Wir müssen Gott alle Zeit für euch danken, Brüder, wie es angemessen ist, weil euer Glaube reichlich wächst und die Liebe zueinander bei jedem Einzelnen von euch allen zunimmt. Euer Glaube wächst und eure Liebe wächst. Das sind Früchte des Geistes, für die Paulus für die Thessalonicher Gott dankt. Aber warum erwähnt er bei den Korinthern nichts davon, sondern in Anführungsstrichen nur die Geistesgaben, dass sie keinen Mangel darin haben. Warum? Weil es zwar in der Gemeinde viele Geistesgaben gab, aber es waren nur wenige Früchte des Heiligen Geistes zu sehen. Es waren fleischliche Christen, die mehr beherrscht waren von ihrer eigenen Sünde als von ihrem Herrn. Und anders als bei den Thessalonichern und auch bei den Philippern mangelt es ihnen auf jeden Fall an geistlicher Reife und an moralische Reinheit. Und der Apostel konnte die Korinther nicht dafür loben, dass sie sich in ihrem Leben geistliche Frucht zeigte. Vielmehr konnte er nur für die Gaben danken, die der souveräne Herr überreich an sie austeilte. Etwas, was Gnade war und was sie ja selber gar nicht beeinflussen konnten. Und seht, die Vielfalt und der Reichtum der Gaben in Korinth machte die Gemeinde nicht automatisch zu einer vorbildlichen Gemeinde. Denn Begabung ist kein Kriterium für Geistlichkeit. Sie sagen nichts aus darüber, wer ich bin und wie ich lebe. Und generell sind wir sehr geneigt davon, uns von äußeren Dingen beeindrucken zu lassen. Wenn wir vielleicht die Gemeinde zu Korinth besucht hätten, wären wir beeindruckt gewesen von der Größe der Gemeinde und von den vielen guten Rednern, die da Gottes Wort weitergeben konnten. Wir hätten gedacht, wow, was ist das für eine Gemeinde in dieser Stadt? Wie toll. Aber Gott, er lässt sich davon nicht beeindrucken, von Größen einer Gemeinde, weil er was sieht? Er sieht immer das Herz an. Er sieht immer tiefer. Und er sah, die Gemeinde hat einen großen Mangel an Liebe. Und Stolz war groß in dieser Gemeinde. Aber lass uns nochmal die Geistesgaben ansprechen. Die Bibel lehrt zum Dienst an der Gemeinde Jesu, hat jeder Gläubige mindestens eine Geistesgabe von Gott geschenkt bekommen, eine Gnadengabe. Es sind verliehene Geschenke von unserem Herrn, die wir entwickeln, die wir einsetzen sollen in seine Gemeinde. Gott, er möchte uns gebrauchen. Ist das nicht herrlich? Er möchte uns gebrauchen für sein Leib, für seine Gemeinde. Sie ist notwendig für seine Gemeinde. Und wie an unserem Körper funktioniert das Ganze nur, wenn jeder seine Funktion übernimmt und seine Gabe zum Wohl aller einbringt. Und jedoch müssen wir die Gaben in Liebe zu Christus und seiner Gemeinde einsetzen, sonst sind sie wertlos. Und wenn wir zu Kapitel 13 kommen, dann werden wir das sehen. Du kannst alles haben, die größten Gaben, aber wenn du keine Liebe hast, ist alles nichts, ist alles wertlos. Darf ich dich fragen, was ist deine Geistesgabe, die dir Gott geschenkt hat, damit du sie in Liebe zu deinem Herrn einbringen kannst? Als es noch keine Autos gab, gab es Postkutschen, mit denen man von A nach B reisen konnte. Und in dieser Postkutsche gab es normalerweise drei Klassen. Da gab es die erste Klasse, die in der ersten Klasse fuhren, die konnten immer sitzen bleiben. Wer in der zweiten Klasse fuhr, der musste aussteigen, wenn es den Pferden zum Beispiel an einem Berg zu schwer wurde, musste aussteigen. Wer aber in der dritten Klasse fuhr, der musste nicht nur aussteigen, sondern er musste auch schieben helfen. In einer wachsenden Gemeinde, wie wir es vielleicht sind, da kommt es einem so ähnlich vor wie in einer Postkutsche. Da fahren viele vielleicht erste Klasse und sie rühren keinen Finger. Hauptsächlich, sie selber haben ihr frommes Plätzchen erwischt und zwar jeden Sonntagmorgen den gleichen Platz. Also der muss es schon sein. Andere fahren zweite Klasse, sie sehen genau, wie der Kahn läuft, packen jedoch nicht zu. Sie haben ihre Auffassung, erteilen bisweilen sogar Ratschläge, aber das ist auch alles. Aber für eine Gemeinde kommt eigentlich nur die dritte Klasse in Frage, für alle Glieder. Das ist die dritte Klasse. Wir wollen uns nicht damit begnügen, zu Hause zu sitzen und Livestream zu schauen und mit der Gemeinde sonst nichts zu tun haben. Oder ein Plätzchen am Sonntagmorgen zu haben und gute Ratschläge zu teilen. Wir wollen anpacken. Wir wollen dienen, weil Christus hat uns so viel Gnade, hat uns so viel Liebe erwiesen. Deshalb wollen wir dienen in seiner Gemeinde mit der Gabe, die er uns geschenkt hat. Und wir wollen so Christus und seine Gemeinde lieben. Und deshalb geht es gar nicht so sehr darum, dass du deine Geistesgabe kennst und dass du eine Antwort hast auf deine Frage, was ist deine Geistesgabe? Sondern pack an in der Gemeinde, in vielen Bereichen in der Gemeinde. Probiere aus und Gott und andere in der Gemeinde werden vielleicht bestätigen, wo du deine Gabe hast. Gott ergab dir eine Gabe, eine Geistesgabe, damit du sie aus Liebe zu deinen Herrn und deinen Geschwistern einbringen kannst, damit du anpacken kannst. Die Geistesgaben in der Gemeinde zu Korinth war das vierte Werk Gottes in unserem Text. Das fünfte Werk, auf das Paulus eingeht, ist das Festigen des Christus bis ans Ende. Lass uns nochmal Vers 7b und 8 lesen in 1. Korinther 1. Sagt Paulus, daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch festigen wird bis ans Ende, sodass ihr untadelig seid an den Tag unseres Herrn Jesus Christus. Paulus, er spricht hier über die zukünftigen Segnungen der Kinder Gottes. Durch Gottes Gnade haben wir nicht nur in der Vergangenheit und Gegenwart seinen Segen erlebt, sondern wir werden auch in der Zukunft reich beschenkt werden. Gott hat uns durch seine Gnade errettet und jetzt stellt uns seine Geistesgaben zur Verfügung und er garantiert uns die endgültige Erfüllung seiner Gnade, indem er uns festigen wird bis zum Schluss, bis zum Ende, bis Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt und seine Gemeinde zu sich holt. Und die Korinther warteten vorbildlich auf die Wiederkunft Jesu. Neben den vielen Werken Gottes in unseren Versen ist das das Einzige, was die Korinther taten, wenn wir das beobachten. Und auch wenn es einigen Christen in Gründen gab, die die Auferstehung leugneten, erwähnt Paulus ihre Erwartungshaltung hier positiv. Das griechische Wort für warten bedeutet etwas mit großer Vorfreude, mit Spannung aktiv erwarten. Aber im Gegensatz zu der Erwartungshaltung der Gründer wird der Herr Jesus sie festigen bis zu seiner Wiederkunft. Und weil die Gnade Gottes die gläubigen Gründer allein vom heiligen Gott gerechtfertigt hat, werden sie auch eines Tages untadelig, sprich frei von Schuld dastehen, wenn Christus wiederkommt. Und wenn wir in den folgenden Kapitel den ganzen Tadel der Gemeinde sehen, ist diese Aussage eigentlich immens. Denn diese Gemeinde war eine befleckte, sie war eine gespaltene und sie war eine entehrte Gemeinde. Aber Christus wird sie festigen bis ans Ende. Sie werden ohne Schuld dastehen, wenn Jesus wiederkommt. Seht, in all unseren Kampf mit der Sünde, in allen Versagen, Christus wird uns festigen bis ans Ende. Er wird uns festhalten, wie wir so schön in einem Lied singen. Durch Christus können wir eines Tages frei von Schuld, frei von allen Versagen vor einem heiligen Gott stehen. Und wie wunderbar ist das? Das ist Vorwurfsfreiheit am Tag Christi, ist nämlich das Resultat der Rechtfertigung in Christus. Und für alle, die an Christus glauben, bedeutet sein Kommen ewiges Leben im Himmel. Und das, weil uns die Gnade Gottes gegeben ist. Aus uns selbst verdienen wir dasselbe Gericht wie alle anderen Menschen auf dieser Welt. Aber in Christus ist uns Vergebung, Erlösung und Heiligkeit und ewiges Leben in der Gegenwart der unvergänglichen Herrlichkeit unseres Herrn geschenkt. Und wenn wir dann den Himmel betreten, dann werden unsere Sünden und Verfehlungen nicht für uns und allen anderen wie in einem Film abgespult werden. Christus wird von dem ewigen Thron Gottes bestätigen, dass wir in seinen Augen schuldlos sind, weil er die ganze Schuld für uns am Kreuz von Golgatha bezahlt hat. Und wenn der Tag unseres Herrn Jesus kommen wird, wird er uns seinen Vater vorstellen, wie Paulus sagt in Epheser 5, als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Und das wird so sein, nicht wegen uns. Nicht wir können an den Tag Jesu bis ans Ende bestehen. Nicht wir, sondern das Entscheidende in dem Vers ist er. Er wird euch festigen bis ans Ende. Christus wird das machen. Und das schließt jedoch den Ernst des Tages nicht aus, von dem Paulus auch noch in Kapitel 3, die Verse 11 bis 15 noch sprechen wird. Das ist auch ein Ernst in diesem Tag, wenn Jesus wiederkommt und wir auch in einem Preisgericht stehen werden. Aber Jesus hat den Sieg für uns errungen, der uns nicht mehr genommen werden kann. Seht, die Stadt Korinth war eine bedeutende Handelsstadt, aber sie war außerdem auch ein bekanntes Vergnügungszentrum. Und die zwei bedeutendsten Sportereignisse jener Zeit waren die Olympischen und die Isthmischen Spiele, wobei die letzteren in Korinth ausgetragen wurden und durch die Nähe zum Isthmus zu ihrem Namen gekommen ist. Und bei solchen Wettkämpfen mussten bis heute Athleten alles geben, um irgendwie den Siegespreis zu erlangen. Sich voll anstrengen, um den Sieg zu erringen, den Ehrenkranz oder heute die Medaillen zu bekommen. Aber seht, bei Christen ist es anders. Denn jemand anders hat für uns schon den Sieg errungen. Wir haben schon den Sieg. Wir sind auf der Siegerseite, weil Jesus durch seinen Tod und seine Auferstehung, er hat den Sieg errungen. Und das auch für alle, die an ihn glauben. Und dieser Sieg kann uns keiner mehr nehmen, egal was sein wird auf dieser Erde. Und das Wissen vor Augen, das gibt uns wirklich Kraft für unser tägliches Leben, für unseren Kampf mit der Sünde, für diese Herausforderung, in der wir alle stehen. Es gibt uns großen Kraft. Das Festigen Christus bis zum Ende war das fünfte Werk Gottes im Leben der Gründer, das sechste Werk Gottes im Vers 9, die Treue Gottes in ihrem Leben. Die Treue Gottes in ihrem Leben. Lass uns nochmal Vers 9 lesen, 1. Korinther 1. Gott ist treu, durch den ihr berufen worden seid in die Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Paulus, er begann den Abschnitt im Vers 4 mit der Gnade Gottes, die wirksam war bei den Korinthern. Jetzt endet er den Abschnitt mit einer weiteren wunderbaren Wesensart Gottes, nämlich seiner wunderbaren Treue. Und das tut er, um den Korinthern und allen Christen zu zeigen, wie wir uns der vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Gnade sicher sein können. Nämlich wieder nicht, weil wir in erster Linie so treu sind, über allen Versagen, das Paulus in seinem Brief an die Gemeinde zu Korinth noch ansprechen musste, wusste er, Gott ist ihnen treu. Selbst wenn sie untreu sind, Gott ist ihnen treu und er wird die Wesensart Gottes nochmal in Kapitel 10, Vers 13 wiederholen. Gott ist treu zu seinem Volk Israel im Alten Testament. Und genau wird auch Gott treu sein zu seinen Kindern im Neuen Testament. Bis heute zu den Korinthern und bis heute zu uns in Hümfeld. Er wird immer treu sein. Und wenn wir mit unseren Kindern den Regenbogen am Himmel sehen, dann erinnern wir uns an die Treue Gottes. Wie treu er zu seinen Versprechen steht, die er nach der Sintflut Noah gegeben hat. Gott ist treu. Und das ist so wunderbar zu wissen. Wir sind errettet allein aus Gnade und unsere Errettung bleibt gültig, weil Gott nicht plötzlich seine Wünsche, seine Meinung ändern würde. Wir hatten keinen Anteil an Gottes ursprünglichen Wunsch, uns zu berufen und wir können Gottes Meinung nicht umwerfen. Wenn er uns sogar berufen hat, als wir noch verloren, als wir noch sündig waren, dann wird er seinen Standpunkt nicht ändern, nachdem wir nun durch Gottes Gnade in einer Beziehung zu Jesus Christus sind. Gott ist so voller Gnade und er ist so treu. Und wie wunderbar, wie seelsorgerlich, wie ermutigend ist das für uns zu wissen, dass wir so einen herrlichen Gott haben, der in seiner Gnade und Treue über unser Leben steht. Er ist uns treu. Und das führt uns zum letzten Punkt. Die Werke Gottes, was Paulus noch aufzeigt, ist als siebten Punkt das Berufensein in die Gemeinschaft mit Jesus. Wenn Gott nicht treu wäre, wenn er uns bei jeder Sünde wieder verstoßen würde, dann könnten wir niemals Gemeinschaft mit ihm leben. Aber weil Gott den Korinthern und uns treu ist, deshalb sind wir berufen, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und so sind Christen Menschen, die Christus an jeden Ort anrufen, wie Paulus in Vers 2 geschrieben hat. Das Wort berufen hat die Bedeutung von rufen, jemanden beim Namen rufen, beim Namen nehmen, jemand einladen. Gott, er ruft und lädt uns ein. Er beruft uns nach Vers 2, in 1. Korinther 1, heilig zu sein. Und er beruft uns nach Vers 9 in die Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus. Das Wort Gemeinschaft bedeutet auch Partnerschaft oder Einheit. Wir sind eins mit Christus durch seine Gnade. Durch Gottes Gnade und seine Treue leben wir in einer Beziehung mit Gott als seine Kinder. Aber wir leben was nicht? Wir leben nicht automatisch in Gemeinschaft mit diesem wunderbaren Gott. Denn unsere Gemeinschaft mit Christus kann gestört sein. Zum Beispiel können wir uns nicht der Gemeinschaft mit Jesus erfreuen, während man mit anderen Gliedern in der Gemeinde in Streit lebt. Das funktioniert nicht. Und das Problem wird Paulus auch in den folgenden Versen angehen, in 1. Korinther 1. Aber Christsein bedeutet, mit Jesus in Gemeinschaft zu leben. Zur Gemeinschaft wurden wir ja von Gott geschaffen am Anfang an. Und in dieser Gemeinschaft sollten wir Gott anbeten und uns an ihm erfreuen. Aber die Gemeinschaft mit Gott wurde zerstört durch den Sündenfall. Aber durch das vollkommene Werk Jesu und Kreuz ist es uns wieder möglich, in der Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und das ist eigentlich der Sinn des Christenlebens, in der Gemeinschaft mit Jesus zu sein, mit ihm zu leben, durch dieses Leben zu gehen. Hans-Peter Reuer, er war ein österreichischer bekannter Prediger, der leider vor Jahren jung verstorben ist. Und er sagte mal in einer Predigt, das hat mich getroffen. Er sagte, Christen sind grundsätzlich Menschen, die das Evangelium bejahen, dass Jesus für sie gestorben, dass Jesus für sie auferstanden ist. Sie gehen als anständige Christen auch zum Gottesdienst, Sie feiern das Abendmahl. Sie sagen zu allem Ja. Aber in ihrem Alltag leben sie nicht mit dem auferstandenen Jesus, der lebt. Und deshalb ist ihr Leben fade, langweilig und leer. Und das hat er selber in seinem Dienst als Reiseprediger oft beobachtet, dass er viele Christen getroffen hat, denn ihr Leben fade, langweilig und leer war. Und ich glaube ihm. Seht, wenn wir unser Christsein nur reduzieren auf den wochentlichen Gottesdienstbesuch, der in keine Frage gut ist, dann denke ich, haben wir ein Problem. Denn es bedeutet in erster Linie nicht Christ zu sein. Christ sein ist mehr, nämlich in einer engen, in einer intimen Gemeinschaft mit Jesus Christus zu leben und sein Wort und ihn darin anzubeten und sich an ihn zu freuen und sein Wesen zu erfreuen, an seiner Gnade, seiner Treue, wie wir gesehen haben. Das ist der Sinn von allen, in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Und fällt beim Christen die Gemeinschaft mit Jesus weg, fällt letztendlich alles weg. Seht, ich habe 3 Jahre an einer Bibelschule studiert, Gottes Wort. Und wir hatten viele gute Lehrer, die uns Gottes Wort gebracht haben. Aber am meisten haben mich nicht beeindruckt die begabten Redner, die Gottes Wort gut auslegen konnten. Sondern von denen ich merkte, sie reden von Jesus, aber sie leben auch in einer ganz engen Gemeinschaft mit diesem Jesus. Und das merkt man bei Menschen, wie sehr sie in Gemeinschaft mit Jesus sind, an ihren Reden, an ihrem Leben. Und ohne das direkt anzusprechen, war das eigentlich das eigentliche Problem der Korinther, was so viele negative Folgen hatten, wie wir noch sehen werden. Sie lebten nicht oder nur wenig in dieser Berufung. Sie lebten nicht in Gemeinschaft mit Jesus. Und in dieser Gemeinschaft mit ihm beten sie ihn nicht an und erfreuten sich nicht an ihm. Und deshalb gab es so viele Probleme in der Gemeinde zu Korinth. Und das ist auch die Ursache für viele Probleme in unserem Leben. Seht, Satan kann uns nicht mehr die Beziehung zu Jesus rauben. Wir haben die Beziehung zu Jesus. Wir sind Kinder Gottes in Christus, wenn wir in Christus sind. Aber er kann uns die Gemeinschaft mit Jesus rauben. Und die Fruchtbarkeit für das Reich Gottes. Oder anders gesagt, er kann Gott nicht mehr von seinem Volk trennen, aber er kann Gottes Volk von der Gemeinschaft mit ihrem Gott trennen. Und seht, wenn Satan es geschafft hat, uns unsere Gemeinschaft mit Jesus zu zerstören, und er hat ganz viele Methoden, die sind in euren Hosentaschen versteckt und so weiter, er hat ganz viele Methoden, wie er die Gemeinschaft zwischen uns und Christus zerstören kann. Wenn er das geschafft hat, hat er viel erreicht. Weil dann haben wir auch kein Glück mehr, wie wir gehört haben. Weil Gott nahe zu sein, ist unser Glück. Und wenn wir Gott nicht mehr nahe sind, keine Freude, kein Glück. Und weil eine Rebe ohne Weinstock nicht existieren und Frucht bringen kann, so ist jedes Problem, das die Korinther hatten und wir heute haben, zurückzuführen auf eine mangelnde Gemeinschaft mit Jesus. Aber wie schön ist es, dass Gott uns immer treu ist. Er ist uns immer treu. Und uns zuruft in seine Treue, komm in die Gemeinschaft mit mir. Komm in die Gemeinschaft. Und wie groß ist das zu sehen, auch wenn wir Jesus durch unsere Sünden noch so sehr verletzen. Er will mit uns in Gemeinschaft leben. Das ist unmenschlich. Keiner von uns würde das machen als Mensch. Wenn du jemanden so oft verletzt, zu ihm sagen, komm wieder zu mir nach Hause, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Das wird niemand machen, aber Christus macht das. Er ruft uns zu, komm in die Gemeinschaft mit mir, lebe mit mir. Erfreu dich an mir, an meiner Gnade, meiner Treue und bete mich an in dieser Gemeinschaft. Lass uns zur Landung ansetzen. Manche von euch kennen vielleicht diesen Mann hier. Das ist Daniel Liebeskind, ein lustiger Name. Er ist ein sehr bekannter Stararchitekt unserer Zeit und er erwarf schon eine Menge von bedeutendsten Gebäuden. Im Februar dieses Jahres wurde der heute 76-Jährige für seine Werke mit dem Dresdner Preis geehrt. Das ist eine ganz besondere Ehrung. Liebeskind bekam diesen Preis für sein außerordentliches künstlerischen Beiträge zur Kultur des Erinnerns und auch des Ermahnens und des Mahns. Er bekam die Ehre für seine Entwürfe, für seine Architektur. Und auch das, wenn vielleicht beim Bau der Werke viel schief gelaufen ist. Jeder, der vom Bau kommt, weiß, Theorie und Praxis ist ein großer Unterschied, sind zwei Paar Schuhe. Und jeder weiß, in der Praxis läuft da viel schief. Aber bei der Ehrung von Liebeskind in Dresden, da sprach keiner davon, was da schiefgelaufen ist. Er wurde nur geehrt für seine herausragenden Werke, die er als Architekt entworfen wurde. Seht, dem ähnlich ehrt Paulus in unseren Versen den Stararchitekten der Gemeinde Jesu, der sie nicht nur entworfen hat, sondern auch gebaut hat und bis heute baut und viele Werke an seiner Gemeinde tat. Gott, er kriegt allen Dank und er kriegt alle Ehre dafür. Und auch wenn in der Gemeinde zu Korinth vieles in der Praxis schief lief, und es lief eine Menge schief, wie wir noch sehen werden. Aber wir haben gesehen, bevor Paulus zu den ganzen Problemen der Gemeinde kommt, zeigt er zuerst die wunderbaren Werke Gottes auf, für die aller Ruhm Gott gehört. Es waren 7 Werke, die wir uns angesehen haben, nämlich die Gnade Gottes, die ihm gegeben ist, das Reichsein in Christus, das Zeugnis des Wirken Gottes in ihrem Leben, die Gnadengaben in ihrem Leben, das Festigen des Christus bis ans Ende, die Treue Gottes in ihrem Leben und das Berufensein in die Gemeinschaft mit Jesus. Alles wunderbare Werke Gottes in den Gläubigen. Und es scheint so, wie Paulus ihnen dadurch sagt, denkt doch mal nach, wer ihr seid. Erinnert euch daran, was ihr habt in Christus. Und erst dann schreibt er in Vers 10, Kapitel 1, ich ermahne euch aber, Brüder. Ja, wir hören in dem folgenden Kapitel viele Ermahnungen vom Apostel Paulus aufgrund der Dinge, die in Korinth falsch lagen. Und Paulus, er war ein liebevoller Hirte, der die Dinge ansprach. Und das wird auch vielleicht uns in manchen Bereichen treffen. Aber dabei dürfen wir nicht vergessen, wer wir sind in Christus und was wir in Christus alles Wunderbares geschenkt bekommen haben. Christen sind reich beschenkte Menschen, wirklich reich beschenkt in unserem Herrn Jesus Christus. Du bist reich beschenkt und deine Geschwister um dich herum sind reich beschenkt. Schau mal zu deinen Nachbarn links und rechts, neben dir. Er ist reich beschenkt, du bist reich beschenkt. Ihr könnt euch anschauen und wir sind beschenkte Menschen in unserem Herrn Jesus Christus. Schau mal auf deine Gemeinde, die auch ihre Nöte hat und Schwierigkeiten, Probleme. Es ist eine beschenkte Gemeinde. Und du kannst Gott für seine Werke an der Gemeinde und an deinem Leben und auch an das Leben der anderen denken. Und dafür Gott danken, weil er alles in seiner Gnade gewirkt hat. Und tun wir das nicht, sehen wir nur den schwarzen Punkt auf dem weißen Blatt Papier, dann nehmen wir Gott die Ehre, nehmen wir Gott den Dank. Gottes Werke, Gottes Güte, seine Gnade dürfen wir nicht vergessen. Wir alle tendieren natürlich, den schwarzen Punkt, das Schlechte bei ihm zu sehen. Und wir vergessen dabei, Gott die Ehre zu geben und ihm zu danken. Und deshalb lass uns unser Denken verändern von dem Apostel Paulus und lass uns Gott danken für seine Werke an deinen Geschwistern. Lass uns aufstehen und lass uns noch zusammen beten. Unser Vater im Himmel, beschämt stehen wir vor dir, dem heiligen Gott, der allen, die in Christus sind, so viel Gnade geschenkt hat, so viel Barmherzigkeit und so viel Treue erweist jeden Tag. Herr, wir haben es nicht verdient. Und Herr, vergib, wo wir immer wieder auch das Schlechte sehen, den schwarzen Punkt auch bei den anderen auch an der Gemeinde, wo wir das Negative sehen. Und du weißt, dass wir als Deutsche besonders neigen zum Pessimismus. Herr, vergib und verändere unser Denken, dass wir sehen, wer wir sind in Christus. Wie groß es ist, wie wir dir danken können und dich preisen können für deine herrliche Gnade und deine Treue, die du erwiesen hast an uns. Herr, hilf, dass es uns auch unsere Gemeinschaft prägt, dass wir eine Gemeinde sind, die in Gnade miteinander umgehen und uns lieben, wie du uns geliebt hast. Und dass wir deine Gemeinde lieben, weil du hast sie so sehr geliebt. Und dass wir danken für sie. Danke für dein Wort und für dein Reden, und so leite und führe uns weiter als deine Kinder. Amen.